ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Sie sprechen die gleiche Sprache, Sie haben den gleichen Amtstitel und beide sind Sie Christdemokraten. Und doch könnten Sie unterschiedlicher kaum sein. Und das nicht nur, weil sie doppelt so alt ist wie er. Wir sehen die Kanzler zweier Bundesrepubliken. In Deutschland regiert Angela Merkel seit mehr als einem Dutzend Jahren, in Österreich Sebastian Kurz erst seit kurzem. Nun ist er zum Antrittsbesuch gekommen. Das Verhältnis der beiden Länder ist ja im Streit um die europäische Flüchtlingspolitik abgekühlt. Aber dass Innenminister Thomas de Maizière gestern deutlich gesunkene Asylbewerberzahlen präsentierte, das hat auch mit Österreichs abriegelnder Grenzpolitik zu tun. Auch beim künftigen Kurs der EU schauen beide in verschiedene Richtungen. Es gab also einiges zu besprechen. Über den Kurzbesuch Arndt Henze.
Augen rechts und das Gewehr präsentiert. Es naht Sebastian Kurz, Europas jüngster Regierungschef aller Zeiten, zu Gast bei der Dienstältesten im Kreis der EU-Staaten. Und der Junge gibt sich zwar fesch und höflich, lässt aber keinen Zweifel, dass er mit seinem Gegenkurs zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin schon immer richtig gelegen habe. In Deutschland habe man für diese Einsicht halt etwas länger gebraucht.
Vieles, für das ich vor einigen Jahren noch kritisiert wurde, ist heute eigentlich in vielen Staaten und auch auf europäischer Ebene durchaus eine mehrheitsfähige Position.
Sebastian Kurz, der Anti-Merkel. Aus seiner Partei, der ÖVP, hat er im Wahlkampf eine Bewegung gemacht, die nur noch auf seine Person zugeschnitten ist. In der Flüchtlingspolitik setzt er auf Abschottung, in der EU sucht er den Schulterschluss mit Ländern wie Ungarn und Polen. Doch es ist vor allem sein forscher Politikstil, der ihn zum Hoffnungsträger der konservativen Merkel-Kritiker in der Union werden ließ.
Sebastian Kurz hat es geschafft, mit einer klaren Sprache und auch konservativen Positionen die bürgerliche Partei, nämlich die ÖVP, wieder an die Spitze zu führen und das Kanzleramt wieder zu besetzen. Und genau das ist ein Kurs, der erfolgreich ist in Österreich. Und wir, glaube ich, können uns abschneiden, eine klare Sprache zu sprechen. Das erwarten die Menschen von uns.
Doch auch die reibungslose Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen FPÖ wurde von führenden Unionspolitikern noch bewundernd kommentiert. Für die Zeit nach Merkel sei ein solches Bündnis deshalb auch in Deutschland vorstellbar, meint die AfD.
Ich kann mir Politiker auch in der CDU vorstellen, die das leisten könnten. Die werde ich allerdings jetzt nicht nennen, denn dann sind sie verbrannt. Das ist Zukunftsmusik und es ist nicht unsere Aufgabe, sondern es ist Aufgabe der CDU, einen Weg zu gehen, wie ihn Kurz gegangen ist.
Dabei inszeniert sich Österreichs Vizekanzler Strache von der FPÖ auch weiter mit martialischer Trommelmusik. Und der Innenminister, ebenfalls FPÖ, fordert bewusst doppeldeutig, Flüchtlinge zu konzentrieren. Die SPD setzt deshalb auf einen klar proeuropäischen Kurs, auch gegenüber der Union.
Das ist für mich schon auch ein bisschen fast abstoßend zu sehen, wie die CDU sich begeistert an diesem Modell. Die junge Garde der Union, Herr Spahn, Herr Ziemiak, Herr Scheuer, die scheinen nach Österreich zu schauen. Und Österreich ist ein tolles Land, aber politisch gesehen ist das kein Vorbild für uns.
Das dürfte Angela Merkel durchaus ähnlich sehen. Doch als Bundeskanzlerin drückt sie sich natürlich etwas zurückhaltender aus.
Die Dinge, die ich jetzt über die Europapolitik gehört habe, die stimmen mich zuversichtlich, dass wir da eine sehr enge Zusammenarbeit hinbekommen. Und alles andere beobachten wir in der Tat und auch ich persönlich sicherlich etwas stärker, als man es sonst getan hätte. Aber was zählt, sind die Taten.
Genau beobachten, das bedeutet in der Sprache der Diplomatie schon fast das Gegenteil von Vertrauen zwischen den so ungleichen Kanzlern.
Kanzler Kurz, Wunderknabe oder politischer Scharfmacher? Diesen Titel hat Sandra Maischberger ihrer Sendung gegeben, in der sie mit Sebastian Kurz, aber auch mit dem grünen Jürgen Trittin spricht. Gegen 23.20 Uhr Maischberger hier bei uns im Ersten. Die CSU, die geht gern eigene Wege und die steckt sie bevorzugt hinter dicken Mauern an weihevoller Städte ab. Wie etwa jetzt die Landtagsfraktion in der Abgeschiedenheit von Kloster Banz. Alles andere als nächstenliebend ist dabei der Umgang der CSU mit den potenziellen Mitbrüdern und Schwestern der SPD, mit denen man, gemeinsam mit der CDU, doch einen dreifaltigen Bund eingehen will. Eigentlich müsste man da ja alles tun, damit bei der SPD die letzten Zweifel bis zum entscheidenden Parteitag am Sonntag fallen. Doch statt christsozialem Zuspruch ist von Wackelpudding und Zwergenaufstand die Rede. Vielleicht, weil das Motto im Jahr der wichtigen Landtagswahl lautet Bayern zuerst, Sebastian Kraft.
In ehemalige Klöster zieht sich die CSU traditionell gerne für Klausuren zurück. Und so könnte man sich hier ja ein Schweigegelübde auferlegen, aus Rücksicht auf den potenziellen Koalitionspartner SPD, der in einer schwierigen Lage steckt. Doch so geläutert ist die CSU dann doch nicht.
Soll nicht alle so zärtlich unterwegs sein, sondern wir sind schon in der politischen Auseinandersetzung.
Politik ist kein Stuhlkreissitzen und keine Selbstfindungsveranstaltung, sondern Verantwortung.
Die Fäden für die strategische Ausrichtung in der CSU spinnen mittlerweile vor allem Markus Söder und Alexander Dobrindt. So verschieden sie auch sind, sie eint der Wille, dass über allem ein Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Herbst steht. Und nicht noch einmal soll Merkels CDU mit einem Kurs der Mitte den Takt vorgeben. Der Platz der CSU ist für sie Mitte rechts.
Das war vielleicht auch ein Teil des Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl, dass sich eine Gruppe von Menschen in der Politik nicht mehr aufgenommen gefühlt hat, mit ihren Meinungen, Einstellungen, mit ihren Wahrnehmungen nicht mehr vertreten gefühlt hat, in der politischen Debatte nicht mehr vorkam.
Die Große Koalition ist für die CSU kein Wunschbündnis, vielmehr eine Notwendigkeit, um Ruhe in Berlin und Luft für den Wahlkampf in Bayern zu bekommen. In dieser Gemengelage wird auf den SPD-Chef nur wenig Rücksicht genommen. Die Versuche von Martin Schulz, bei einem Besuch in Kloster Irsee seine bayerischen Genossen hinter sich zu bringen, in der CSU ein willkommener Anlass, noch einmal eins draufzusetzen. Beispiel: Schulz will erklären, warum er gewisse Punkte nachverhandeln will.
Ein Sondierungspapier ist kein Koalitionsvertrag. In dieser Logik wird natürlich auf dieser Grundlage weiterverhandelt. Der Eindruck, der so ein bisschen erweckt wird von interessierten Kreisen, das sei jetzt ein abgeschlossener Vertrag, dann bräuchten wir keine Koalitionsverhandlungen mehr.
Interessierte Kreise, könnte damit die CSU gemeint sein? Die Christsozialen lassen Schulz auflaufen.
28 Seiten, grundlegende Weichenstellungen vorgenommen, das kann man nicht einfach neu aufdröseln. Deswegen Koalitionsvertrag bedeutet verfeinern, konkretisieren, aber nicht mehr grundlegend neu verhandeln.
Und für den Fall, dass Schulz seine Genossen nicht auf Linie bringt, bietet der CSU-Landesgruppenchef großmütig sogar noch seinen Beistand an.
Ich bewerbe mich jetzt nicht direkt drum, aber notfalls würde ich auch auf einem SPD-Parteitag dafür werben.
Dass es dazu am Sonntag kommt, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin hat die CSU es heute vermieden, die Diskussionen in der SPD erneut als Zwergenaufstand zu bezeichnen. So eine klösterliche Umgebung führt vielleicht doch ein bisschen zur inneren Einkehr.
Es ist vieles offen geblieben und das auch 9 Jahre später noch. Nicht nur das Loch an der Stelle, an der das Kölner Stadtarchiv damals einstürzte, durch den Bau einer U-Bahn-Linie und dabei anliegende Häuser mit sich riss. 2 Menschen kamen ums Leben. Die Lücke in ihren Familien wird sich wohl nie schließen. Die Restaurierung der beschädigten historischen Dokumente wird Jahrzehnte dauern. Der Sachschaden soll um die 1,2 Milliarden Euro betragen. Aber auch viele Fragen sind offen geblieben. Allen voran, wer ist schuld daran? Höchste Zeit also auch für die juristische Aufarbeitung, bevor der Fall verjährt. Christian Feld.
Südlich vom Dom, einen guten Kilometer entfernt, hat Köln noch immer eine offene Wunde. Da, wo bis zum 3. März 2009 das historische Stadtarchiv stand. In der Werkstatt arbeitete Restauratorin Nadine Thiel, als plötzlich der Haustechniker alle auffordert, sofort das Archiv zu verlassen. Alle rennen raus.
Und dann habe ich mich umgedreht, als ich aus dem Gebäude raus war und sah den riesengroßen Magazinturm einstürzen und eine riesengroße Staubwolke. Und für mich eine völlig unrealistische Situation in dem Moment. Mit dem Gedanken bin ich nicht geflüchtet aus dem Gebäude.
Nach und nach wird das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Unter den Trümmern verschüttet liegen die Schätze des Stadtarchivs. Jahrhunderte alte Bücher, Schriften, Urkunden. Angrenzende Häuser sind massiv zerstört. Viele Anwohner wissen nicht, ob sie noch einmal in ihre Wohnung dürfen, ob alles, was sie besitzen, für immer verloren ist. Doch die schlimmste Nachricht: 2 Menschen sind tot, erschlagen von den Trümmern, Khalil G. und Kevin K. Dessen Halbbruder ist der einzige Nebenkläger im Prozess. Lange mussten er und der Stiefvater des Toten auf diesen Tag warten.
Also ich bin froh, dass es ans Licht kommt. Also die Schmerzen habe ich schon seit 9 Jahren. Da kann nicht mehr kommen. Aber ich bin froh, dass es so jetzt langsam rauskommt. Ich hoffe nur, dass auch dann im Endeffekt die wirklich Verantwortlichen dafür auch gerade stehen müssen.
Wer ist verantwortlich? Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sind es 5 Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe sowie von Baufirmen. Direkt an der Einsturzstelle wurde an einer neuen U-Bahn-Strecke gebaut. 4 der Angeklagten sollen die Arbeiten nicht sorgfältig genug kontrolliert haben. Laut Anklage hätten sie merken müssen, dass der ebenfalls angeklagte Polier beim Bau einer Stützwand gepfuscht habe.
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Betonierungsarbeiten angeordnet zu haben, obwohl man bei den Aushubarbeiten auf ein Hindernis gestoßen ist. Dadurch soll es letztlich in der Betonwand zu einem unterirdischen Loch gekommen sein.
Durch das sollen Wasser und Sand in die Baugrube geströmt sein. Ein Hohlraum unter dem Stadtarchiv habe dann zum Einsturz geführt. Die Verteidigung hält auch andere Ursachen für möglich.
Das, was die Staatsanwaltschaft hier darstellt, dass die Schadenursache eindeutig geklärt wäre, das sehe ich nicht so. Der Gutachter der Staatsanwaltschaft ist der einzige Sachverständige, der zu diesem klaren Ergebnis kommt.
Seit dem Einsturz sind fast 9 Jahre vergangen. Lange hat es gedauert, bis die Ermittler zum Loch in der Stützwand vordringen konnten. Der Prozess steht unter Zeitdruck. Im kommenden Jahr droht Verjährung. Nadine Thiel arbeitet unterdessen mit ihrem Team daran, die Archivbestände so gut wie möglich wiederherzustellen. Noch 30 Jahre kann das dauern. Wer am Ende für die finanziellen Folgen des Einsturzes haftet, muss ein weiterer Prozess klären. Der jedoch ist noch in weiter Ferne.
Normalerweise setzt der Bundestag Ausschüsse erst ein, wenn eine neue Regierung gebildet ist. Das ist diesmal anders. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Die Fraktionen wollten wegen der schleppenden Regierungsbildung nicht länger warten. Deshalb beschloss der Bundestag heute einstimmig die Einsetzung von 23 ständigen Ausschüssen. Damit kann das Parlament seine reguläre Arbeit aufnehmen. Die Ausschüsse diskutieren Gesetzesvorlagen und bereiten Bundestagsentscheidungen vor. Die Polizei ist mit Razzien in mehreren Bundesländern gegen eine Schleuserbande vorgegangen. Eine polnisch-syrische Großfamilie soll gegen Bezahlung Syrer illegal nach Deutschland gebracht haben. In Berlin wurden nach Angaben der Bundespolizei 2 Verdächtige verhaftet. Insgesamt seien etwa 170 Beamte an den Razzien beteiligt gewesen. Auch in Polen habe es Durchsuchungen und eine Festnahme gegeben. Volkswagen hat im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft wie noch nie. Weltweit wurden insgesamt knapp 11 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von mehr als 4% teilte VW mit. Damit bleibt der Wolfsburger Konzern, zu dem auch Marken wie Audi, Porsche, Skoda und Seat gehören, offenbar der größte Autobauer der Welt. Sparbücher werden immer noch von den meisten Deutschen als Geldanlage genutzt. Im vergangenen Jahr waren es laut Statista mehr als 40%. Gut 30% investierten in Bausparverträge oder Lebensversicherungen und nur 15% in Aktien. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Viele Deutsche werden immer reicher. 5,8 Billionen Euro horten die Bundesbürger. Das meiste davon liegt auf Giro- oder Tagesgeldkonten, einiges auch noch auf Sparbüchern. Früher gab es eben noch den risikofreien Zins. Heute dagegen gibt es nur noch das zinsfreie Risiko. Keine oder kaum mehr nennenswerte Zinsen lassen das Ersparte durch die Inflation stark schrumpfen. Die Guthaben verloren dadurch etwa 38 Milliarden Euro. Sparer, die Geld investierten und am Finanzmarkt anlegten, profitierten dagegen im Regelfall. Das höhere Risiko an der Börse wurde beim DAX mit einem Jahresplus von 13% belohnt. Aber viele Bundesbürger nutzten die niedrigen Zinsen auch für sich. Die Zahl der Kredite, vor allem für Eigentum, stieg rasant an, auf mehr als 1,7 Billionen Euro. Dumm ist nur eines. Weder die günstigen Bauzinsen noch die Lohnsteigerungen halten der rasanten Teuerung von Wohnraum stand.
Die Börsendaten. Der DAX gab nach und fiel auf 13.184 Punkte. Der Dow Jones legte deutlich zu und sprang erstmals über 26.000 Punkte. Großbritannien hat am Abend einen wichtigen Schritt Richtung EU-Austritt gemacht. Nach wochenlangen Debatten stimmte das Unterhaus mit einer Mehrheit von 29 Stimmen für einen Gesetzentwurf, der den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht beendet. Das Brexit-Gesetz muss nun noch vom britischen Oberhaus verabschiedet werden. In Barcelona hat sich das katalanische Regionalparlament konstituiert. Die Abgeordneten wählten den Unabhängigkeitsbefürworter Torrent zum Parlamentspräsidenten. Der Konflikt mit der Zentralregierung in Madrid wird damit fortgeführt. Bei der Wahl des neuen Regionalpräsidenten wird sich voraussichtlich der abgesetzte Regierungschef Puigdemont zur Wiederwahl stellen. Zwischen Nord- und Südkorea gibt es weitere Signale der Annäherung. Sportler beider Länder sollen bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in gut 3 Wochen unter gemeinsamer Flagge einlaufen. Ferner sei eine gemeinsame Frauen-Eishockeymannschaft geplant, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. Das IOC muss noch zustimmen. Deutschland hat bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien den Gruppensieg verpasst. Das Spiel gegen Mazedonien endete unentschieden 25-25.
Silvio Heinefetter avanciert 11 Sekunden vor Ende des Spiels zum Retter des Unentschiedens. Beim Stand von 25-25 glänzt der Torwart von den Berliner Füchsen mit dieser unglaublichen Parade.
Ja, auf dem Niveau ist es manchmal nur ein Müh, was entscheidet.
Die deutsche Mannschaft tut sich zu Beginn wieder einmal schwer. Große Probleme bereiten Mazedoniens massive Kreisläufer. Schnell liegt die DAB-Auswahl 3 Tore hinten. Zudem sind die mazedonischen Fans klar in der Überzahl in der Arena von Zagreb. Die deutsche Mannschaft findet nur recht langsam zurück ins Spiel. Der nachnominierte Finn Lemke bringt zumindest die nötige Körperlichkeit.
Bis ich heute auch gespielt habe und dass jetzt auch noch einen Punkt geholt haben, rundet das, glaube ich, das Ganze ab. Den schönen Tag heute.
Ein Punkt, immerhin. Philipp Weber bringt Deutschland in einer dramatischen Schlussphase mit 25-24 in Führung. Zum Sieg reicht es nicht. Mazedonien zu unbequem und hartnäckig. Deutschland spielt nun in der Hauptrunde gegen Tschechien, Dänemark und Spanien.
Die lieben Beamten bekommen so einiges ab, obwohl sie doch gar nichts tun. Das ist nur einer von unzähligen Witzen, die sich Staatsdiener seit Jahrzehnten mehr oder weniger müde lächelnd anhören müssen. Tatsächlich werden die Beamten von vielen abgestempelt als solche, die besonders viele Privilegien genießen. Die Rechte, vor allem aber auch die Pflichten von Beamten, die stehen seit heute auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts. Dazu kommen wir gleich. Zuvor erklärt Juliane Fliegenschmidt kurz, welche Privilegien Beamte denn tatsächlich genießen und warum.
Sie sind Polizisten, Lehrer oder Richterinnen. Sie arbeiten bei der Feuerwehr oder in der Finanzverwaltung. Beamte. Die Kommunen, die Bundesländer und der Bund beschäftigen fast 2 Millionen Beamte. Sie alle sind per Schwur dem Grundgesetz verpflichtet. Im Gegenzug sollen Sie und Ihre Familien sich nicht um den Lebensunterhalt sorgen müssen. Das soll zum Beispiel Korruption verhindern. Welche Privilegien haben Beamte und warum? Zunächst einmal, Beamte sind raus aus den Sozialversicherungen in Deutschland, in die der größte Teil der Beschäftigten einzahlt. In die Arbeitslosenversicherung zahlen sie nicht ein, denn sie sind so gut wie unkündbar. Und auch nicht in die Rentenkassen, denn ihre Pensionen werden aus Steuergeldern bezahlt. Sie und ihre Familien sind meistens privat krankenversichert und bekommen vom Staat eine Beihilfe für Krankheitskosten. Besonders auffällig sind die Unterschiede, wenn es in den Ruhestand geht. Angestellte zahlen in die Rentenversicherung ein. Bei der Berechnung der Rente spielt das Gehalt des ganzen Lebens eine Rolle. So fließen auch Phasen mit wenig Gehalt mindernd in die Rente ein. Die Pension des Beamten zahlt der Steuerzahler. Für die Berechnung wird nur die letzte, meist höchste Gehaltsstufe genommen. Nach 40 Jahren im Job gibt es maximal 71% als Pension. Die durchschnittliche Rente liegt bei 960 Euro. Die durchschnittliche Beamtenpension bei 2.873 Euro. Doch auch das muss man wissen. Erstens müssen Beamte besser qualifiziert sein. Zweitens müssen sie ihre Pensionen voll versteuern. Drittens können pensionierte Beamte anders als Rentner keine Betriebsrenten beziehen. Aber was kostet das alles nun den Steuerzahler? 54,9 Milliarden Euro zahlten Bund und Länder 2014 allein für Beihilfen und Pensionen. Immerhin 8,5% des gesamten Steueraufkommens. Tendenz steigend.
Tja, soweit die Privilegien. Aber damit der Staat am Laufen bleibt, gibt es auch eine zentrale Einschränkung. Beamte dürfen nicht streiken. So steht's im Grundgesetz. Ein Beamter hat eben verlässlich und zu jeder Zeit für seine Bürger da zu sein. Streiken beispielsweise verbeamtete Lehrer trotzdem, dann ist es ein Dienstvergehen und kann teuer werden. Doch halt, so unumstritten ist die Rechtslage doch nicht. Ob dieses Streikverbot für Beamte wirklich weiterhin gelten soll, darüber entscheidet nun das Bundesverfassungsgericht. Christoph Kehlbach.
Demo statt Unterricht. Im März 2013 gingen in Mainz rund 3000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf die Straße. Darunter auch erstmals rund 800 Lehrer im Beamtenstatus. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte damals auch sie zum Streik aufgerufen. Viele Klassenzimmer in Rheinland-Pfalz blieben an diesem Tag leer. Auch er streikte mit Christian Roth, Mathelehrer an einer Gesamtschule, obwohl er als Beamter eigentlich nicht streiken darf.
Ja, ich finde, dass wir das volle Streikrecht bekommen sollten. Und es ist klar, dass wir an der Schule nicht sagen, wir machen jetzt eine ganze Woche die Schule dicht. Auf die Idee würde meine Gewerkschaft auch nie kommen. Aber man muss ja ab und zu mal sagen können, zumindest damit drohen mit dem Werkzeug.
Die Beteiligung am Streik bescherte ihm damals Ärger. Er bekam einen Eintrag in die Personalakte. Heute ging es vor dem Bundesverfassungsgericht um die Frage, ob das Streikverbot für alle Beamte mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Von den heute zu verhandelnden Verfahren geht eine erhebliche Breitenwirkung aus. In Deutschland unterrichten gut 800.000 Lehrerinnen und Lehrer. Etwa 3/4 von ihnen stehen in einem Beamtenverhältnis.
Das Streikverbot für Beamte steht nicht ausdrücklich im Grundgesetz. Dort ist aber die Rede von den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Denn Beamte haben eine Treuepflicht gegenüber dem Staat. Und der muss immer handlungsfähig sein. Muss man dafür allen Beamten das Streiken verbieten oder nach Funktionen unterscheiden? Etwa Streikrecht Nein für Polizisten und Soldaten, weil die hoheitlich tätig sind? Streikrecht aber Ja für verbeamtete Lehrer, weil die Schule auch mal einen Tag ausfallen kann? Der Bundesinnenminister ist dagegen.
Sie sind unkündbar, Sie bekommen eine gute Versorgung. Im Gegenzug dürfen Sie nicht streiken und Sie müssen sich auch im Zweifel dahin versetzen lassen, wo der Staat Sie braucht. Das ist ein Gesamtpaket, das kann man nicht trennen. Rosinenpickerei darf es nicht geben.
Wie Karlsruhe entscheidet, ist offen. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
Das Streikrecht für Beamte, kommentiert Joachim Wendler vom Bayerischen Rundfunk.
Wenn der Staat diesen Kampf verliert, dann ist er selber schuld. Denn der Kampf ums Streikverbot für Beamte währt schon lange. Aber der Staat hat lange entweder nichts getan oder das Falsche. Das Streikverbot sichere die Funktionsfähigkeit des Staates. So hat der Bundesinnenminister heute in Karlsruhe argumentiert. Das überzeugt nicht. Bisher galt, das Streikverbot betrifft deutsche Beamte. Aber Beamte sind nicht mehr gleich Beamte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schon vor 10 Jahren entschieden, Beamte im engeren Sinn seien Polizisten und Soldaten, Lehrer nicht. Deshalb dürften Lehrer streiken. Man hätte das in Deutschland angreifen können. Man hätte argumentieren können, in einer selbsternannten Bildungsrepublik sind Lehrer wichtig für das Funktionieren des Staates. Kurz, Lehren ist eine hoheitliche Aufgabe. Hätte man sagen können. Aber unser Staat argumentierte so nicht. Stattdessen tat er das Falsche. Genauer, einzelne Bundesländer taten das Falsche. Und das Land Berlin tut es bis heute. Nämlich Lehrer nur anstellen, statt sie zu verbeamten. Um zu sparen. Verbeamtung nach Haushalt statt nach Hoheit. Das zeigt, so wichtig sind Lehrer unserem Staat offensichtlich nicht. Das Problem ist auch hier nicht der bildungspolitische Föderalismus, sondern dass die, die es falsch machen, sich nicht korrigieren. Das rächt sich jetzt. Wenn Karlsruhe das Streikverbot kippt, müssen alle Bundesländer das ausbaden. Auch Bayern zum Beispiel und Baden-Württemberg. Länder, die Lehrer nicht nur wichtig nennen, sondern auch so behandeln.
Joachim Wendler kommentierte. Schon von den spanischen Siedlern ließen sie sich nicht unterkriegen. Hier in den Weiten der Provinz Araucanien leben die Mapuche, indigene Ureinwohner in Chile, die sich über Jahrhunderte der Kolonialisierung widersetzten. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gliederte Chile sich das bis dahin freie Gebiet, das Mapuche-Gebiet, ein. Mit teils gewalttätigen Protesten fordern manche der 1,3 Millionen Mapuche ihr Land nun zurück, das ihnen, wie sie sagen, widerrechtlich genommen wurde. Besonders die katholische Kirche ist immer wieder Ziel ihrer Angriffe. Umso angespannter war die Lage heute beim Besuch von Papst Franziskus in Araucanien. Michael Stocks.
Gestern Morgen finden Anwohner hier im Süden Chiles nur noch rauchende Trümmer vor. Überreste einer Kapelle, die in der Nacht zuvor durch einen Brandanschlag zerstört wurde. Mehrere Kirchen und Busse wurden in den vergangenen Monaten angesteckt, mutmaßlich verantwortlich Ureinwohner der Mapuche. Aus Protest gegen Landvertreibung, für die manche Mapuche auch die Kirche verantwortlich machen. Hinter diesen Gefängnismauern werden in Temuco auch 4 junge Mapuche festgehalten, ohne konkrete Anklage. Ihre Angehörigen protestieren.
De donde vienen?
Woher kommt der Terror? Vom Staat. Der Staat behandelt uns schlecht, dringt in unser Territorium ein. Wir verteidigen uns nur aus historischen Gründen. Der Süden Chiles, die Mapuche, sind die Ureinwohner dieser Region. Aber nach der chilenischen Unabhängigkeit begann die Enteignung, der Niedergang der eigenen Sprache und Tradition. Die Mapuche wurden in der Geschichte durch den Staat vergewaltigt, in Bezug auf ihre Identität, ihre Religion, ihre Organisation und ihre Verbindung mit der Natur. Die Mapuche haben keine festgeschriebenen Rechte in der Verfassung. Wichtiger ist die Wirtschaft. Deshalb finden sich Monokulturen im früheren Mapuche-Land wie Eukalyptus. Und die Mapuche zählen zum ärmsten und am wenigsten gebildeten Teil der Bevölkerung. Randgruppen, für die sich der Papst einsetzt und für deren Rechte. Eine erste Begegnung bereits bei der Messe in Santiago de Chile gestern. In dieser Situation brauchen wir Papst Franziskus. Mit seiner entspannten, kommunikativen, sehr freundlichen und genügsamen Art. Er ist den Menschen nahe und besorgt wegen der Leiden dieses Volkes. Dass er heute da ist, wird unter den Mapuche zwiespältig gesehen. Dennoch präsentieren sie ihre Zeremonie vor Franziskus, der verurteilt im Anschluss deren Ausgrenzung. Wir müssen anerkennen, dass es bei jedem Volk Reichtum gibt. Und wir müssen die Denkweise ablegen, dass es höhere und niedrige Kulturen gibt. Viele Mapuche hoffen nun, dass sie dank des Besuchs von Papst Franziskus endlich mehr Anerkennung erfahren werden.
Bleibt uns zum Schluss noch der Blick aufs Wetter und da kommt ja einiges auf uns zu, Claudia Kleinert.
Ja, Ingo, wir haben es mit schwerem Sturm zu tun und im Norden sogar mit kräftigem Schneefall. Und das ist nicht irgendein gewöhnlicher Sturm, Orkanböen. Und die wird es verbreitet geben vom nördlichen Nordrhein-Westfalen, südliche Niedersachsen, dann rüber übers nördliche Hessen bis nach Thüringen und westliche Sachsen, südliche Sachsen-Anhalt. Dort 110 bis 130 Kilometer pro Stunde in Böen. Das Ganze beginnt um 10 Uhr noch nicht mit dem heftigsten Wind. Den gibt es dann um die Mittagszeit und dann arbeitet sich das Ganze weiter nach Osten. Vor. Nicht nur in diesem Bereich, auch drumherum, nördlich und südlich davon sind schwere Sturmböen und orkanartige Böen möglich. Direkt hier anschließend 90 bis 110 Kilometer pro Stunde und dann in tieferen Lagen 70 bis 90 Kilometer pro Stunde Schwarzwald und Alpen, aber ebenfalls nochmal schwere Sturmböen und orkanartige Böen. Und das heißt morgen, wenn dieser Wind dann aufzieht, Bäume können umknicken, es können Äste runterfallen, auch große Dinge herumfliegen, zum Beispiel bei Baustellen oder Dachziegel. Dann allerdings auch Gegenstände, die jetzt noch irgendwie lose auf dem Balkon, auf der Terrasse oder sonst wie rumliegen, besser wegräumen, weil bei solchen Windgeschwindigkeiten, da besteht wirklich die Gefahr, dass einem im wahrsten Sinne des Wortes alles um die Ohren fliegt. Dazu Glättegefahr. Jetzt in der Nacht durch Schnee und Schneeregen, morgen dann im Laufe des Tages zum Teil kräftiger Schneefall von Ostfriesland über Hamburg rüber bis nach Vorpommern. Hier sind es zum Teil bis zum Abend 5 bis 10 Zentimeter, etwas südlich davon immerhin noch an die 5 Zentimeter, am Nachmittag vor allen Dingen von Hamburg dann bis nach Vorpommern weiterer Schneefall. Also da Glättegefahr, da kann es zu Behinderungen auf den Straßen kommen, durch den Sturm halt auch durch Flugzeuge beziehungsweise umgestürzte Bäume runterfallende Äste im Bahnverkehr und auch im Straßenverkehr. Morgen ist wirklich einiges los. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit ein paar Schnee- und Schneeregenschauern im Norden zu tun. Einzelne Gewitter gibt es auch an der Nordsee. Glättegefahr zum einen durch gefrierende Nässe, aber auch durch den Schnee. Das lässt dann mehr und mehr nach. Aus Südwesten kommt ein neues Schneefallgebiet, das dann schnell in Regen übergeht. Denn die Temperaturen steigen von Südwesten her an. Da morgen früh 3-4 Grad. Im Norden dagegen um die 0 Grad. Deswegen auch Glättegefahr, vor allem natürlich auch in den höheren Lagen. Morgen Vormittag nach Norden weiterer Schneefall. Sonst immer wieder Schauer. Dann beginnt der Sturm. Auch im Süden zum Teil kräftiger Regen im Laufe des Nachmittags in den Alpen. Dann zum Teil auch Schneefall. Sonst ist es meist Regen, weil die Temperaturen deutlich ansteigen. Nur im Norden bleibt es bei Schnee, da nämlich nur 0 bis 2 Grad. Von Südwesten her warme Luft mit 10 bis 11 Grad. Der Wind insgesamt stürmisch aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Danach deutliche Wetterberuhigung, Wind kein Thema mehr. Freitag Schneeregenschauer, Samstag sinkt sogar die Schneefallgrenze weiter.
Claudia Kleinert, vielen Dank. Wir ziehen Bilanz morgen Abend. Das war's von uns und jetzt sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben, denn jetzt sehen Sie hier im Ersten einen Weltspiegel extra über ein Jahr US-Präsident Donald Trump. Um 0.20 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.